SRF 3.
Leidet der Schweizer Lohnschutz unter der Personenfreizügigkeit? Ein Bericht des Bundes gibt Aufschluss. Unser erstes Thema. Dann, Japan macht erstmals wieder kommerzielle Waljagd. Nicht unbedingt eine schlechte Nachricht für die Tiere, sagt unser Mann vor Ort. Und Welsche und Deutschschweizer sollen nicht mehr Englisch zusammenreden, finden Bund und Kantone und wollen die Landessprachen pushen. Das gibt es jetzt und hier Info 3 mit Isabel Meissen. Ja, Achtung, Verbrennungsgefahr. Kaum ein Dossier ist im Moment so heiß und heikel wie die Beziehungen zur EU und das geplante Rahmenabkommen. Besonders im Fokus steht der Schweizer Lohnschutz. In dieser aufgeladenen Stimmung legt nun der Bund den Bericht vor, der jedes Jahr zeigt, was die Personenfreizügigkeit tatsächlich macht mit dem Schweizer Arbeitsmarkt. Wirtschaftsredaktor Jan Baumann.
Jahr für Jahr betont das SECO, die Personenfreizügigkeit habe wirtschaftlich große Vorteile. Sie bringe beispielsweise dringend benötigte Fachkräfte ins Land, Chirurgen für das Gesundheitswesen etwa oder auch Ingenieure für die Industrie.
Also ich bin eine Befürworterin der Personenfreizügigkeit,
sagt SECO-Chefin Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch.
Ich glaube, der wichtigste Vorteil ist, dass die Wirtschaft diejenigen Fachkräfte rekrutieren konnte, die die Wirtschaft brauchte.
Und dies habe das Wachstum und den Wohlstand in der Schweiz gesteigert. Zudem streicht der SECO-Bericht hervor, die Zuwanderung im Rahmen der Freizügigkeit richte sich primär nach den Bedürfnissen des Schweizer Arbeitsmarktes und der Schweizer Firmen. Will heißen, wenn es gut läuft und hiesige Betriebe zusätzliches Personal brauchen, steigt die Zuwanderung. Und sie sinkt wieder, wenn sich die Konjunktur abkühlt. Trotzdem ist die Skepsis groß gegenüber der Personenfreizügigkeit, zumindest in Teilen der Bevölkerung. Sonst würde die SVP nun nicht zum Frontalangriff auf das Freizügigkeitsabkommen blasen mit ihrer Begrenzungsinitiative. Sie warnt vor Lohndumping sowie der Gefahr der Verdrängung hiesiger Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch ausländische Arbeitskräfte. Zu Unrecht, erwidert Staatssekretärin Ineichen-Fleisch vom SECO. Im Gegenteil.
Man sieht, dass die unteren Lohnklassen eigentlich profitieren. Wo es weniger Steigerung gibt, ist bei den Höchsten. Das zeigt den Wettbewerb. Und von dem her denke ich, auch dort kann man sagen, es gibt keinen allgemeinen Lohndruck in der Schweiz wegen der Personenfreizügigkeit.
Dazu trügen auch die flankierenden Massnahmen zum Schutz der hohen Löhne und guten Arbeitsbedingungen maßgeblich bei. Einen weiteren wichtigen Kritikpunkt hält das SECO ebenfalls für unbegründet. Die Personenfreizügigkeit führe nicht zur Einwanderung in die Sozialwerke im großen Stil. Zwar sei die Arbeitslosigkeit bei den EU-Ausländern im Schnitt höher als die der Schweizerinnen und Schweizer. Trotzdem, insgesamt erachtet das SECO die Zuwanderung aus Europa als einen Pluspunkt für das Sozialsystem. So zahlen etwa die EU-Staatsangehörigen mehr ein in die AHV, als sie Rentenleistungen beziehen, rechnet der Bericht vor. Das Staatssekretariat zieht also ein weiteres Mal eine positive Bilanz. Es wiederholt damit weitgehend die Befunde aus früheren Jahren. Und gerade weil wenig Neues im jüngsten Bericht des SECO steht, dürfte er der laufenden Debatte über die Personenfreizügigkeit keine neue Richtung geben.
In den Nachrichten mit Mario Sturni schauen wir jetzt nach Brüssel. Da wird immer noch diskutiert darüber, wer soll künftig die EU dirigieren.
Die Beratungen über die Spitzenpositionen dauern an seit gestern Abend. In der Nacht wurde der Gipfel dann unterbrochen für Einzelgespräche. Auch das folgende gemeinsame Frühstück brach keine Einigung. Die EU-Staats- und Regierungschefs ringen seit der Europawahl Ende Mai um ein Personalpaket. Dabei geht es unter anderem um die Nachfolge von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Wir bleiben bei der EU, wechseln aber zum Thema Arbeit. Die Arbeitslosigkeit in der EU ist auch im Mai weiter gesunken. Laut dem Statistikamt Eurostat lag die Arbeitslosenquote in den 28 Ländern bei 6,3%. Das sei der tiefste Stand seit Beginn der Erhebung vor 19 Jahren. Die höchste Arbeitslosigkeit in der EU verzeichnete Griechenland mit 18%. Die tiefste Quote Ende Mai gab es in Tschechien mit 2,2%. In Hongkong sind erneut tausende Menschen auf die Straße gegangen aus Protest gegen das von der Regierung geplante Auslieferungsgesetz. Nachrichtenagenturen berichten, die Demonstrierenden hätten versucht, Straßen zu blockieren, was zu einem Verkehrschaos geführt habe. Später sei es auch zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. Die Demonstrierenden fordern, dass das geplante Auslieferungsgesetz gestrichen wird und dass Regierungschefin Carrie Lam zurücktritt. Seit Anfang Jahr sind in der Schweiz so viele Firmen gegründet worden wie noch nie. Rund 22.800 neue Firmen wurden im ersten Halbjahr 2019 im Handelsregister eingetragen. Das zeigt eine Auswertung des Instituts für Jungunternehmen. Das seien 2% mehr als vor einem Jahr. Am häufigsten wählen Gründerinnen und Gründer die GmbH als Rechtsform, also die Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Knapp 40% der neuen Firmen sind GmbHs. Und der Schweizer Fußballverband hat bekannt gegeben, wer Direktor der Nationalmannschaft wird. Es ist Pierluigi Tami. Die neue Stelle wurde als Reaktion auf Kommunikationsprobleme während der WM in Russland geschaffen. Tami war zuletzt Trainer von Lugano und davor bei den Grasshoppers. Er war auch Trainer der U17 und U21 Nationalmannschaften.
Mittag.
52 Zwergwale, 150 Schnabelwale, 25 Seewale landen womöglich demnächst auf japanischen Tellern. Einer davon ist bereits erlegt worden. Das ist die Fangquote, die Japan bekannt gegeben hat für die nächsten Monate. Jetzt, wo es eben zum ersten Mal seit 31 Jahren wieder aus kommerziellen Gründen Wale jagt. Bisher nutzte es ein Schlupfloch und jagte Wale unter dem Label «wissenschaftliche Gründe». Eigentlich ist der Walfang durch ein internationales Moratorium verboten. Nun ist Japan allerdings aus der Walfangkommission ausgetreten. Ich habe unseren Mitarbeiter in Japan, Martin Fritz, gefragt, was erhofft sich Japan von diesem Schritt?
Ja, also die Japaner sind ja ausgetreten, weil sie sich nicht mehr von der internationalen Walfangkommission regulieren lassen wollen. Und jetzt haben sie die Freiheit, kommerziell Wale zu jagen, ohne die Beschränkungen der internationalen Walfangkommission.
Warum verzichtet Japan denn auf den Walfang in internationalen Gewässern und jagt nur im heimischen Territorium, wenn man schon aussteigt aus diesem Abkommen?
Ja, ich denke, man wollte nicht mehr am internationalen Pranger stehen wegen dieser Jagd im Südpazifik vor der Antarktis. Deshalb die Entscheidung, sich auf den Walfang vor der eigenen Küste und in der 200-Meilen-Zone zu beschränken. Da hat sich bisher niemand darum gekümmert und da wird sich vermutlich auch in Zukunft kaum jemand darum kümmern. Wenigstens diese Walfangkultur, und die ist ja wirklich 400 Jahre alt, will Japan erhalten. Und dafür gibt es auch im Land politische Rückendeckung.
Da wird in den eigenen Gewässern gejagt, dann werden am Ende also eben gar nicht mehr, sondern effektiv weniger Wale gefangen als vorher.
Ja, die Walfangflotten sind sehr klein und man kann natürlich in so einem kleinen Gebiet nicht so viele Tiere fangen, ohne dass man den Bestand gefährdet. Das sieht man jetzt an den Zahlen, die das Fischereiministerium heute festgelegt hat. Erlaubt ist der Abschuss von 227 Walen in diesem Jahr, davon 52 Zwergwale, 150 Schnabelwale und 25 Seewale. Das sind über die Hälfte weniger, als im letzten Jahr getötet wurden.
Walfleisch wird ja kaum noch gegessen heutzutage in Japan. Sie haben gesagt, trotzdem genießt dieses Kulturgut politische Rückendeckung. Warum hält man denn so fest an dieser Tradition?
Also zum einen will man natürlich, ich habe das immer kulinarischen Nationalismus genannt, betreiben. Aber in diesem Fall gab es eine innenpolitische Zwangslage. Im Herbst hatte Premierminister Shinzo Abe zugelassen, dass ungelernte Ausländer zum Arbeiten und Wohnen nach Japan kommen dürfen. Und das fanden die Rechten und Ultrakonservativen in Japan überhaupt nicht gut und haben Abe, der als ihre Vertreter gilt, heftig kritisiert. Und mit dieser Entscheidung zum Walfang hat Abe eine Chance gesehen, ja, sich bei diesen Nationalisten wieder einzuschmeicheln und diese Scharte auszuwetzen. Das ist der innenpolitische Hintergrund.
Informationen von Martin Fritz in Tokio. Jetzt schauen wir schnell auf die Straße. SRF Verkehrsinformation 12.09 wird es gleich. Vorsicht in der Ostschweiz auf der A13 Richtung St. Margrethen. Zwischen Oberried und Kriessern besteht Gefahr durch Rohre und Rollen auf der Fahrbahn.
Info 3 Mittag.
Treffen sich eine Deutschschweizerin und ein Welscher. Was sagen sie? Weder Hoi noch Salü, sondern oft Hello, nice to meet you. Dass man untereinander eher Englisch spricht als eine Landessprache, das wollen Bund und Kantone ändern, indem sie etwa den SchülerInnen-Austausch fördern. Bisher machen aber nur ganz wenige Schüler und Schülerinnen bei so einem Projekt mit. Neue Ideen sollen helfen. Inlandredaktor Raphael von Matt.
Französisch war jetzt nicht meine Lieblingssprache, aber ich kann deutlich besser verstehen, was sie mir sagen wollen, und ich kann auch besser reden.
So wirbt die Pädagogische Hochschule Zug in einem Video für den Austausch mit den anderen Sprachregionen. Und Werbung ist nötig, denn nur gerade 2 von 100 Schweizer Schülerinnen und Schülern machten in den vergangenen Jahren einen Sprachaustausch. Um den Austausch zu fördern, betreiben Bund und Kantone die Stiftung Movetia, die Austauschprojekte unterstützt. Christine Keller von Movetia arbeitet daran, eine Kultur des Austausches zu etablieren, wie sie es nennt.
Ich bin überzeugt, dass es wichtig wäre für uns als mehrsprachiges Land, auch um das gegenseitige kulturelle Verständnis zu fördern, wäre es sehr wichtig, dass da viel mehr passiert.
Laut Christine Keller sind Sprachaustausche aber auch gut für die persönliche Entwicklung der Austauschschülerinnen und Schüler. Doch Hürden gibt es viele. Die Angst vor der fremden Sprache, die Bequemlichkeit, der organisatorische Aufwand, die Kosten. Gerade wegen diesen Hürden schlägt die Pädagogische Hochschule Zug zusätzlich zum klassischen Austausch noch einen anderen Weg vor. Einen Austausch auch ohne Reise. Deutschschweizer Schülerinnen und Schüler können via E-Mail oder per Video mit ihren Partnerklassen in der Westschweiz kommunizieren oder sich Briefe schreiben. Das sei spannender, als fiktive Briefe zu schreiben, erklärt Silvia Nadig von der Pädagogischen Hochschule Zug.
Die sind so aufgeregt, die Stunde ist gelaufen, die sind dann nur noch mit diesen Briefen beschäftigt und extrem motiviert. Und nachher haben die an Wochenenden miteinander abgemacht oder sind eben nachher auch per WhatsApp und so waren sie weiter in Kontakt über die Schulaktivitäten hinaus.
Doch damit es am Ende tatsächlich mehr Sprachaustausche gibt, braucht es ein verbindliches Konzept und wohl auch mehr Mittel. Bisher verfügt die Stiftung Movetia über 500.000 Franken im Jahr, um Schüleraustausche zu unterstützen. Das ist wenig. Immerhin, künftig werden es 2.500.000 Franken im Jahr sein. Mit mehr Geld soll also das Ziel erreicht werden. Möglichst jede Schülerin, jeder Schüler sollte einen Sprachaustausch machen. Doch noch ist die Schweiz davon weit entfernt.
Nah ist dafür das Ende dieser Sendung, aber zuerst hat Mario Sturni noch Börseninformationen und das Neueste von der Wetterfront.
Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 9.982 Punkten, das ist ein Plus von 0,8%. Der Euro wird zu 1.1136 gehandelt und der Dollar zu 98,33 Rappen. Diese Angaben stammen von SIX. Und das Wetter, da ist heute vielerlei dabei. Mit Sonne, Wolken, Schauer und lokal auch heftigen Gewittern rechnet SRF Meteo. Und das alles bei schwülheißen 32 Grad. Morgen ist es dann weniger heiß. Die Höchstwerte liegen bei 26 Grad. Und im Norden wird es teilweise sonnig.
Info 3 hat Hintergrund und Analyse. Das Team heute Thomas Fuchs und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.